Deutschlandfunk Kultur Interview.
Caroline Fetscher ist heute mein Gast an diesem Samstag, der so zwischen Karfreitag und dem Osterfest sitzt und immer der Schwerpunkt der Ostermärsche ist. Wir haben das gerade schon angesprochen. Heute soll es rund 50 Veranstaltungen geben, insgesamt in 100 Städten dann bis Ostermontag. Wir alle wissen, die werden sicherlich keinen Riesenzuspruch haben. Das ist ja seit Jahren so. Die Demonstrationen, die scheinen eigentlich fast bedeutungslos. Wie ist das mit dem Begriff Frieden selbst, Frau Fetscher? Was bedeutet der uns heute noch?
Erstmal möchte ich ein bisschen widersprechen,
tun Sie
ob das.
Das
wirklich fast bedeutungslos ist, wenn man sich anschaut, dass es tatsächlich in 100 Städten, Dörfern, Orten...
Zahlenmäßig.
Aber dass tatsächlich doch wirklich sehr mobilisiert wird und... Wir haben widersprüchliche Angaben darüber, ob diesmal sehr viel mehr oder sogar eher weniger Leute unterwegs sind. Das können wir wohl beide nicht beurteilen oder ist einfach statistisch noch gar nicht richtig raus. Aber was tatsächlich als Tendenz wohl bemerkt wird, ist, dass dieses Jahr die Klimaschützer mit dabei sind und den Klimaschutz als einen Teil der Friedensbewegung begreifen. Mhm. Das heißt, dass die ergrauten Pazifisten und Antimilitaristen von früher, die noch immer wacker jede Ostern marschieren, jetzt Zulauf bekommen von den Jüngeren. Also insofern ganz irrelevant ist es nicht. Und natürlich haben wir auch in der Redaktion nachgedacht, wie naiv ist das, wenn man heute sagt, Frieden schaffen ohne Waffen und die NATO weg und diese ganzen riesigen Forderungen, die so blauäugig, kindlich fast klingen. Aber letztlich ist große politische Veränderung noch nie passiert ohne utopische Forderungen.
Mhm. Ich meinte auch wirklich vor allem zahlenmäßig fast bedeutungslos.
Ja,
ich denke, wenn man das vergleicht, gerade
wie Sie
sagten,
mit den
Klimademonstrationen, da würde ich gerne auch später auf jeden Fall nochmal drauf kommen. Wenn ich sage, die Demonstrationen sind fast bedeutungslos zahlenmäßig, wie man das jetzt auch auslegt, kann man aber ja durchaus auch sagen, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es steht vielleicht um den Weltfrieden gar nicht so schlecht.
Also für uns steht es wunderbar. Die Europäische Union hat jetzt hier seit 80, 70 Jahren uns Frieden gebracht. Und wir sind hier das begehrteste Immigrationsterritorium auf dem Globus, nehme ich mal an, bis auf vielleicht Kanada und USA. Hier ist in der Tat Frieden. Wenn man sich aber anguckt, was es für Konflikte und Kriege im Moment auf der Welt gibt, dann ist das schon ziemlich erschütternd. Dann haben wir Jemen, wir haben Syrien, wir haben Myanmar, Libyen ist in Unruhe. Es gibt ganz, ganz viele lokale Konflikte, Bürgerkriege. Ich glaube, es ist eine Liste von etwa 40 Konflikten, die man im Augenblick hat, die akut sind. Und eine große Forderung der Demonstranten oder der Ostermarschierer im Moment ist ja auch, die Waffenexporte zu reduzieren oder einzustellen. Das heißt, wir leben hier im Frieden und exportieren aber das Gerät für die Konflikte nach draußen. Das ist eine Exterritorialisierung des Konfliktpotenzials.
Das, das spiegelt ja auch ein bisschen dieses generelle Paradoxon. Wir fühlen uns hier relativ sicher. Das heißt nicht, dass die Welt sicher ist. Dadurch, dass wir aber zum Glück schon so lange hier in Frieden leben, fehlt uns vielleicht auch das Bewusstsein, wie brüchig der Frieden ist und dass es was ist, wofür man immer wieder von Neuem etwas tun muss.
Ja. Also vielleicht ist das eindeutigste Symptom für das, was Sie gerade sagen, also für dieses fehlende Bewusstsein, für die Stabilität von Frieden, dass man die erhalten muss, ist die Nichtachtung der Europäischen Union, eben dieses großen, großen Friedensprojektes, dass man da, wie die Briten es fahrlässig und völlig irregeleitet tun, raus möchte und dieses riesige Privileg nicht anerkennt und nicht schätzt, was man hat durch die Europäische Union. Das ist in der Tat genauso besorgniserregend wie die Angriffe von Viktor Orban auf die Europäische Union oder die polnischen Ressentiments gegen Brüssel und jetzt teilweise eben ja auch in anderen Ländern Osteuropas und auch bei uns selber, bei den populistischen Parteien in Deutschland. Insbesondere bei der AfD, ganz klare und offene Feindseligkeit gegenüber diesem unfasslich großartigen Projekt Europäische Union. Nicht? Die Wahlen stehen vor der Tür. Und ich dachte neulich, als ich den Wahlzettel bekam, dieser eine Bogen Papier, der hat so eine Geschichte, der ist so kostbar. Das muss man sich klar machen, wenn man den aus dem Briefkasten holt. Ja?
Sie haben gerade wirklich gleich mehrere sehr gute Gründe genannt, heute oder im Laufe des Wochenendes an so einem Friedensmarsch teilzunehmen. Ich will da nicht so drauf herumreiten, an dieser geringen Zahl der Leute, die es tun, aber trotzdem nochmal vielleicht ein bisschen auf den Grund gucken. Da hat nämlich der Soziologe Simon Teune gesagt, es sei interessant, dass die Friedensmärsche jedes Jahr mit neuem Leben gefüllt werden müssen. Ich finde, das haben Sie hier gerade ganz wunderbar getan, aber es gelingt vielleicht der Friedensbewegung selbst nicht. Wir hören Ihnen mal, was das heißt, neues Leben, das mit neuem Leben zu füllen jährlich.
Das heißt, es gibt eine Tradition, an die man anknüpfen muss, aber es gibt wie beim 1. Mai auch immer die Herausforderung, dass man das anpassen muss an die aktuellen Entwicklungen. Und ob das jetzt Fukushima ist oder jetzt gerade der INF-Vertrag, es gibt eigentlich immer was, wozu man auf die Straße gehen kann. Und das plausibel zu machen und die Leute auf die Straße zu locken, das ist immer die Herausforderung.
Ja, und dieser Herausforderung ist die Bewegung vielleicht nicht jedes Jahr gewachsen. Aber vielleicht gibt es auch noch einen anderen Grund, warum, selbst wenn es in diesem Jahr mehr Seiten sein sollten, auch durch die Schnittmenge mit den Klimademonstrationen, vielleicht gibt es noch einen ganz anderen Grund, warum es nicht so viele Leute zu den Friedensmärschen zieht, weil das inzwischen vielleicht komplizierter geworden ist, eindeutig Positionen zu beziehen. Wenn man sich zum Beispiel für den Frieden in Syrien engagiert, muss man sich als nächstes die Frage stellen, mit welchen Akteuren mache ich mich dann gemein? Das ist alles sehr undurchsichtig.
Das stimmt. Und gerade also die vielen auch asymmetrischen Konflikte innerhalb des Landes in Syrien, die wir nicht wirklich begreifen, die machen es schwierig. Dazu sagen, sollte man nicht lieber sogar eingreifen? Wäre nicht sogar eine militärische Intervention eigentlich friedensstiftend? Das finde ich eine durchaus berechtigte Frage. Und natürlich weiß man auch in Konflikten, die jetzt im Augenblick in Mali oder in Libyen vor sich gehen oder auch in Myanmar, weiß man nicht wirklich, wer da eigentlich gegen wen ist. Und dennoch ist es ganz klar, denke ich, dass Konfliktlösungsstrategien, die es gibt, also dialogische Strategien, es ist auf verbalem Wege mit runden Tischen zu Lösungen zu kommen, dass das exportierenswürdig ist und dass es immer auch dieser Bemühungen bedarf, auch auf diplomatischer Ebene, sich um diese Konflikte zu kümmern. Es gibt welche, die sind schlicht mehr oder weniger laufen gelassen oder vergessen. Oder da liegt es ein bisschen daran, ob sich bestimmte Diplomaten dafür besonders einsetzen, weil sie nicht im Fokus sind. Dafür auf die Straße gehen ist nicht einfach. Für den Gedanken von Frieden auf die Straße zu gehen, ist an sich aber immer richtig.
Ja? Sagt Caroline Fetscher.